Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten und Expertinnen ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise. Kein Filter, keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Frohes Neues und jetzt mal richtig.
Frohes Neues. Ja, irgendwie haben wir uns komplett verkalkuliert und ich dachte noch, ich hätte recht.
Ja, richtiger Fail letzte Woche. Einfach eine Folge hochgeladen, 31.12. und schon mal frohes Neues sagen.
Mussten wir ja voraufnehmen durch unsere ganzen Urlaubstage, Urlaubszeiten, aber ist ja auch gut so.
Ja, aber kaum zu glauben, dass wir das letzte Mal vor 2 Wochen aufgenommen haben. Also ich finde, es fühlt sich an wie so eine Ewigkeit, obwohl die Zeit so schnell rumging.
Ja, fühlt sich echt saulang an.
Und hast du den Brief an dich selbst geschrieben?
Ja, ich kam dann zurück. Ja, ich hatte richtig viel Zeit, habe einen Brief geschrieben. Und jetzt finde ich es halt so witzig, weil du kannst dich ja jetzt noch voll gut daran erinnern, was du gesagt hast oder geschrieben hast.
Ja, mal gucken, wie das in einem Jahr ist.
Ja. Und deswegen ist das auch cool. Aber ich habe vorher ein Vision Board gemacht. Das erste Mal, weil darüber hast du ja auch erzählt, dass du das ja einmal gemacht hast. Und auch das Zitat, also dich nicht mehr erinnern kannst eigentlich.
Ja,
was und da stand?
Ich habe es tatsächlich nicht mehr gesucht. Aber auch als ich dann das Vision Board für dieses Jahr gemacht habe, ist es mir eingefallen. Und zwar war das eigentlich früher immer mein Lebensmotto. Geil, dass ich es aber vergessen habe. Und zwar dieser Spruch, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.
Ah.
Das war mein Spruch.
Okay. Aber ich fand's cool, weil das Vision Board habe ich mir heute ausgedruckt tatsächlich.
Geil. Und wo hängt's?
Noch hängt's nirgendwo.
Ich hätte gedacht, entweder nirgendwo gerade oder Kühlschrank.
Nee, ich will's nicht an den Kühlschrank hängen. Ich will's eigentlich in den Spiegelschrank hängen.
Mhm.
Also im Bad.
Hast du so klein ausgedruckt?
Ja, voll echt sauwinzig, ja. Voll
kannst dumm. Du dann überhaupt lesen mit 30? Ist die Schrift da nicht zu klein?
Hast du denn auch den Brief geschrieben?
Yes. Und ich muss sagen, ich fand es echt schwer, weil sich das anfangs irgendwie schon wie so ein Tagebucheintrag angefühlt hat.
Mhm.
Und ich mir irgendwie doch auch so ein bisschen schwer getan habe mit dem neuen Jahr. Und das wurde mir tatsächlich sehr präsent, als ich diesen Brief an mich geschrieben habe. Und mir wurde dann auch währenddessen klar, auch warum das so ist. Und ich glaube, das war schon sehr gut, auch für mich selbst, mich nochmal mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich bin so gespannt, was die Becky am 31.12.2025 dann sagen wird.
Ich auch. Bin sehr gespannt, weil jetzt ist natürlich noch super nah. Aber ich freue mich auf dieses Jahr. Also ich habe ja auch noch eine Story, die ich erzählen wollte. Mhm. Und zwar war ich über Weihnachten bei meiner Mama mit meinem Bruder und die wohnt ja nicht hier. Und es gab einen Schneefall, was super schön war, weil dann hast du gedacht, oh geil, weiße Weihnachten und so. Aber auf einmal morgens aufgewacht, kein Strom.
Boah.
Und dann auch dementsprechend, okay, kein WLAN und so. Mein Gott, ey, das war mir wirklich eigentlich egal. Dachte mir, naja gut, ne, ist auch mal ganz entspannt eigentlich ohne Handy. Aber dann war halt wirklich 4 Tage kein Strom und kein Wasser.
Das ist schon hart. Bei Schnee.
Ja, und das war schon hart. Wir hatten zum Glück so Holzöfen, wo wir halt heizen können zumindest mit Holz und auch immer wieder Schnee holen gegangen sind, um den zu schmelzen, um uns dann die Hände damit zu waschen und Klospülung und keine Ahnung was.
Krass.
Und es war halt schon so, meine Mama hat einfach Sommerreifen und ich bin auch mit meinem Bruder einmal stecken geblieben im Schnee. Also richtig crazy alles. Und es war halt aber einerseits ein super schönes Erlebnis irgendwie, weil wir saßen halt dann zusammen bei Kerzenlicht da und mit dem Feuer, weißt du, und du warst immer in dem Moment. Ich hatte wirklich, das habe ich dir nämlich noch gar nicht erzählt, überhaupt nicht diese Sorgen, was ist, wenn das, was ist, wenn das, was passiert in der Zukunft, weil ich war so fokussiert in die Gegenwart, dass einfach nur so, okay, jetzt Schnee schippen, jetzt Holz holen, jetzt Schnee schmelzen, jetzt das und das und irgendwie war es wirklich
Zeit,
so.
Du hast gar keine Zeit, dir Sorgen zu machen.
Genau. Und du warst auch nicht am Handy, weißt du, deswegen warst du so komplett abgeschirmt von Social Media, von WhatsApp auch, von allem. Und es war eigentlich mega geil. Und dann dachte ich mir aber kurz so, okay, wir haben jetzt keine Ablenkungsmöglichkeit. Und für mich war das überhaupt nicht schlimm. Aber für Leute, glaube ich, mit mentalen Problemen, die sich ständig ablenken mit Social Media, mit Handy, mit Netflix, mit allem. Weil du bist wirklich in diesem, um 4 wird es dunkel und du sitzt in diesem Raum und denkst dir,
ja, was mach ich jetzt?
Ich bin halt meinen Gedanken alleine, weil ja. Es gibt ja keine, weißt du, du hast ja nur deine Familie in dem Fall und sonst nichts anderes. Und das fand ich schon krass, dass ich so dachte, boah, bin ich froh, dass ich mittlerweile meinen Gedanken alleine sein kann. Ja. Und da wirklich keinen Schiss hab, so. Also denke, oh mein Gott, ich gehe jetzt irgendwie damit unter, weißt du, oder mir geht's direkt richtig schlecht, weil ich panisch keine Ablenkung bekomme, so.
Ja, ich denke, damit wird's auch vielleicht noch mal eine andere Art besondere Reise auch für dich gewesen sein, so.
Mhm, ja, voll. War echt cool, rückblickend. Auch wenn's hart war irgendwann.
Ich find's voll krass, weil ich habe ja gar keine Nachrichten geguckt und es wurden ja von krassen Schneefällen berichten und es gab so einige Influencer, denen ich so folge, die auch da waren. Und die hatten dann so diese romantische Vorstellung mit dem Schnee die ganze Zeit gepostet. Und ich dachte mir so, ey Leute, da sind gerade so viele, wo wahrscheinlich auch kein Strom und Wasser ist. Und ihr postet süße Schneeengel.
Ja, also wirklich so, weil wir hatten ja noch diese Holzöfen und noch Glück, aber Leute, die halt auf die Heizung angewiesen waren, das ist halt schon krass.
Ja, das also, ist, boah.
Ja. Aber gut, so viel dazu und wir haben ja heute auch wieder eine besondere Folge irgendwie, weil es wieder so ein bisschen mehr um unsere eigenen Issues geht und um Strategien, die wir heute gern teilen möchten, wie man mit gewissen Dingen besser umgehen kann und was wir in unserer Therapie gelernt haben.
Denn in unserer heutigen Folge wollen wir dem Wunsch von euch nachgehen, mal eine, wir nennen sie mal Werkzeugkastenfolge aufzunehmen, weil wir sagen ja auch immer Toolbox, Werkzeugkasten und manche fragen sich dann auch von euch, was ist das denn überhaupt oder was bedeutet das? Und damit meinen wir halt wirklich die Tools, also auch die Werkzeuge, die wir gelernt haben, um mit unseren Panikattacken, Angstzuständen oder auch anderen Issues sozusagen umzugehen. Und ich meine, wir haben ja immer mal wieder was verraten, ne? Auch in den letzten Folgen, was wir so anwenden. Aber wir haben halt auch speziell Methoden gelernt, ne? Und ihr wart da echt interessiert dran. Deswegen hauen wir mal raus oder wollen eben darüber sprechen, was wir und wie wir was umgesetzt haben, wie wir uns dabei gefühlt haben, was uns geholfen hat und was vielleicht auch einfach das Gegenteil bewirken könnte und halt die Issues auch weiterhin füttert.
Ja, weil wie du schon gesagt hast, wir haben ja schon in manchen Folgen so manche so Fachbegriffe erwähnt, womit manche vielleicht auch nichts anfangen können, wenn man es nicht kennt. Und wir haben die ja nie wirklich erklärt oder sind da so richtig in die Tiefe gegangen. Und deswegen möchten wir das halt genau heute machen. Und das Ganze ist aber natürlich keine Anleitung für euch, sondern einfach eine, ja, also ein Erfahrungswert von uns. Mhm. Und wenn ihr selbst eben unter Angst oder Panik oder auch wie ich unter Zwangsstörung leidet oder gelitten habt, könnt ihr eventuell was für euch mitnehmen oder auch eben abschätzen, was da auf euch zukommt, wenn ihr gerade euch in der Therapie befindet und auf dem Weg seid oder euch dafür entscheiden wollt. Weil für mich war das alles auch, selbst als ich in der Therapie war, so ein bisschen so, hä, was ist das alles oder was bedeutet das? Und ich finde, oder wir hoffen, dass das damit dann so ein bisschen klarer wird vielleicht, was da auf einen zukommt. Und genau, wir erzählen natürlich, wie wir damit umgegangen sind und welche Methoden wir gelernt haben. Und die meisten kommen bei uns aus der Verhaltenstherapie. Und falls ihr auch mehr dazu wissen wollt, könnt ihr gerne mal in Folge 8 reinhören, weil wir da die Therapiearten mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und wenn ihr Bock darauf habt, können wir auch gerne mal eine Folge darüber machen, über zum Beispiel Depressionen und da was raussuchen. Und wir haben auch einige Freundinnen, die bereit sind, auch dazu interviewt zu werden, die darunter leiden und das auch teilen möchten, weil wir natürlich in dem Fall nur von unseren psychischen Krankheiten reden können, die wir selber erlebt haben.
Ja, aber was mir trotzdem noch dazu eingefallen ist, ich meine, wir haben ja schon immer gesagt, wir arbeiten in ein Skript rein. Das heißt, ich sehe ja schon so ein bisschen, was du vorher schreibst. Und auch ich mache mir ja dann Gedanken und schreibe meinen Teil. Und ich denke, die Themen oder auch die Methoden kann man sogar auch anwenden, ohne eine diagnostizierte psychische Erkrankung zu haben. Weil ich finde, weiß ich nicht, vielleicht kommt es ja dann auch erst gar nicht so weit, wenn man mit so einem guten Ansatz seine Themen im Alltag auch einfach lösen kann. Deswegen glaube ich, wäre es auch für Leute, die sozusagen keine Therapie machen oder auch keine benötigen, denke ich auch sehr interessant, da mal bei uns reinzuhören.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es kommt halt wirklich drauf an, was man hat, wie weit man da ist und wie weit man da eventuell eine Begleitung braucht oder eben nicht.
Ja, absolut.
Ja, und auch für die heutige Folge habe ich mal mein altes Therapietagebuch rausgekramt, beziehungsweise hatte ich damals dann so eine Art Zusammenfassung geschrieben. Ich glaube, das sind 50 Seiten oder sowas, weil ich da auch immer die ganzen Fotos gemacht habe von den Arbeitsblättern und so weiter. Und das fand ich super spannend, das mal jetzt rückblickend zu lesen, weil das ja schon wieder 4 oder 5 Jahre her ist. Und deswegen würde ich auch das jedem ans Herz legen, der gerade eine Therapie macht oder auch so, wir sagen ja immer Journaling, ne? Aber auch mal, wenn man da drinne ist, das so aufzuschreiben und aufzuschreiben, was man da gelernt hat, dass man es einfach nicht vergisst. Und das habe ich heute auf jeden Fall für unser Skript oder für die heutige Folge mir mal wieder zur Hand genommen und fand es sehr interessant.
Ich muss ja eh sagen, ich fühle mich ja sehr geehrt. Du hattest mir das ja damals vor ein paar Jahren auch sozusagen digital zur Verfügung gestellt, dass ich das mal durchlese, was natürlich ja auch so ein krasser Vertrauensbeweis ist, ja, wo ich mir so denke, ich darf so in dein Innerstes gucken, weil klar haben wir auch über Themen gesprochen und ich habe so eine Gänsehaut auch gehabt, weil ich mir einfach gedacht habe, Alter, mega. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir echt gewünscht, ich hätte aus meiner ersten Therapie auch so Dokumente, weil es war halt ja eine Gesprächstherapie und da habe ich halt nichts mitbekommen, also keine Arbeitsblätter. Ich hatte jetzt auch selber nicht mitgeschrieben und ich habe noch zu dir gesagt, so ja, ich versuche das mal irgendwie zusammenzuschreiben, dass ich da irgendwie was mache, aber ja, habe ich jetzt eh nicht. Aber in Vorbereitung auf diese Folge habe ich dann wegen meiner zweiten Therapie, da habe ich ja auch eine Verhaltenstherapie gemacht, habe ich mal bei meiner Therapeutin nach der Therapie-Doku gefragt. Und dann hat sie mir das auch also rechtzeitig zugeschickt. Und auch da konnte ich dann noch mal reingucken. Und das finde ich jetzt irgendwie auch richtig interessant, im Nachgang da noch mal reinzugucken und diese verschiedenen Situationen, die man da auch erarbeitet hat und alles, noch mal so ein bisschen für sich ja nachzuvollziehen.
Ja, voll, ne? Also das stimmt auch, weil ich habe selber jetzt noch mal ja ein bisschen bei mir reingelesen und dachte mir, wow, schon krasse Gedanken, die ich hatte, so zu dem ganzen Thema. Und ja, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich finde es auch cool, dass du das jetzt trotz allem dann bei der zweiten gemacht hast und ja jetzt auch immer schön journalst und so. Yes. Und das ist ja auch so ein bisschen so, ne? Dass du selbst,
ja, das stimmt,
selbst vor 2 Jahren, wenn ich was lese, mir denke so, also manchmal finde ich es auch so peinlich rückblickend, was ich da lese und denke mir so, oh mein Gott. Aber gut. Also es geht halt nicht um Therapie, sondern um so, keine Ahnung, andere Sachen halt, die ich dann lese und mir einfach so denke, so wow.
Okay. Aber ich finde es geil, weil ich habe als Kind Tagebücher geschrieben und irgendwann auch als werdender Teenager und so, und die habe ich ja auch irgendwann mal rausgekramt und in einem Tag mal alle in einem Zug durchgelesen. Hell no, ist das peinlich. Also, ach du Scheiße. Aber es ist auch wieder so witzig. Und deswegen finde ich das Journaling eigentlich echt cool. Und ich möchte es dieses Jahr wirklich auch öfter machen. Und auch im Urlaub, wo ich jetzt war, habe ich da ja auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen. Und tatsächlich macht das ein Freund auch. Auch ach, recht cool. Regelmäßig. Was mir nie, also klar, keine Ahnung, war mir halt nie bewusst. Wir haben halt irgendwie nie drüber gesprochen. Aber der Freund hat dann auch gesagt, dass er sich sehr gerne die Sachen dann auch im Nachgang nochmal durchliest, um da einfach auch ein bisschen so aus dem Objektiven darüber schauen zu können.
Ich finde es halt super interessant, dass du halt denkst, zu einem gewissen Zeitpunkt, oh mein Gott, ich werde nie wieder darüber hinwegkommen, egal was es ist. Und es ist so schlimm für dich in dem Moment. Und dann denkst du halt ein Jahr oder 2 Jahre später so, oh mein Gott, was war das, ne? Ja. Und das ist so ein Learning, aber für die heutigen Situation, dass man denkt, ich überstehe das schon, ja, finde ich. Ich würde mal mit meinem Themenblock oder mit meiner Toolbox so ein bisschen starten.
Yes.
Bei mir war ja, also meine Diagnose war ja Zwangsgedanken. Müsste ich auch mal genau gucken. Irgendwas Zwangsgedanken mit irgendwas, bla bla. Egal, auf jeden Fall waren es heute Zwangsgedanken. Und dazu musste ich halt Expositionen machen. Das Wort hat mir, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich würde jetzt aber noch mal ganz kurz so eine kleine Definition hier anbringen, was Zwangsgedanken sind und was auch Expositionen sind. Und zwar sind Zwangsgedanken wiederkehrende, unerwünschte und aufdringliche Gedanken, Bilder oder Impulse, die starke Angst oder Unbehagen auslösen. In der Psychotherapie werden sie als ein Hauptmerkmal von Zwangsstörungen, OCD, also OCD sind Obsessive Compulsive Disorder, betrachtet, bei denen Betroffene oft versuchen, diese Gedanken durch bestimmte Handlungen oder Rituale, sogenannte Zwangshandlungen, zu neutralisieren. Ziel der Therapie ist es, den Umgang mit diesen Gedanken zu verändern und die damit verbundene Angst zu reduzieren. Als Beispiele sind ich würde jetzt mal sagen, so ganz häufige Zwangsgedanken oder Handlungen sind exzessives Händewaschen aus Angst vor Keimen.
Ja, kennst du die Serie Monk?
Ja, aber ich habe nicht nie geguckt.
Ah, das ist nämlich so ein Detective. Der hatte eine Zwangsneurose oder so, ja, gell? Genau, der hat extremst Angst vor Keimen. Der hat auch permanent nur so Desinfektionstücher für seine Hände gehabt. Und sein absoluter Traumort war so ein, diese luftreinen Räume, oder diese Reinräume heißen die? Oh Gott, die? Ja. Der ja, saß da, ja. Sie haben einmal so eine Folge gehabt, der saß dann da und es war für den das Paradies auf Erden.
Was, wie wir wissen, ja ein sehr schlechtes Vermeidungsverhalten ist, aber okay. Dann gibt es auch noch das ständige Kontrollieren, ob Türen abgeschlossen oder Geräte ausgeschaltet sind.
Mhm.
Oder Gedankenkreise, die von irrationalen Befürchtungen geprägt sind. Da würde ich mich dazu zählen. Weil meine Angst war sehr, sehr irrational. Aber ich habe sie halt für wahr empfunden. Anders wäre es gar kein Zwangsgedanke geworden.
Ja.
Und diese OCD kann den Alltag stark beeinträchtigen, da die Gedanken und Rituale viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen. Eine Behandlung erfolgt meist durch die kognitive Verhaltenstherapie, manchmal in Kombination mit Medikamenten. Und ich wollte dich dazu auch mal fragen, Becky, warst du jemals selbst betroffen oder hast auch mal solche Gedanken gehabt, beziehungsweise kennst du jemanden mit so einer Zwangsstörung, außer mir natürlich?
Ja, also du wärst mir ja dann direkt mal eingefallen. Nee, ich überlege gerade, also ich glaube selbst betroffen nicht, weil es nicht, also ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, also ich hatte ja ein anderes Problemchen. Ich kenne es aber, dass man ja immer mal so Gedanken hat, also ganz oft habe ich das, wenn wir zum Beispiel irgendwie wegfahren, denke ich mir so, oh scheiße, sind die Fenster alle geschlossen, weil ich habe ja zwei Katzen zu Hause und ich habe dann Schiss, wenn die Fenster irgendwie gekippt sind und ich es aus Versehen offen gelassen habe, dass die sich halt verletzen. Obwohl ich vorher schon automatisiert das Haus so verlasse, dass eigentlich kein Fenster offen ist. So, weißt du, so in meiner Gewohnheit.
Ja.
Aber es kommt immer weniger vor. So, also dass ich dann wirklich, also ich würde deswegen nicht umdrehen, um dann jetzt nochmal zu gucken. Und wenn ich dann wieder losfahre, würde ich jetzt nicht nochmal umdrehen, um nochmal zu gucken. Also das hat mich jetzt noch nie in meinen Alltag irgendwie gestört. Aber wir beide kennen ja tatsächlich jemanden, über den wir ja auch mal kurz gesprochen haben, wo es dann
die,
ja,
oder?
Ja, den, ja, die. ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den gesagt habe. Ich den Menschen wahrscheinlich. Also wir kennen ja eine, genau, die hat ja dann ja dieses ständige Kontrollieren von Türen und Geräten gehabt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt außer diesen Monk aus der Serie jemanden kenne mit Keimen. Ich glaube, während Corona könnte das häufig vorgekommen sein, dass ja Leute wirklich Angst hatten, dann die Corona-Erkrankung zu bekommen und dann so Zwangsgedanken bekommen, ne? Immer Hände waschen, immer alles, aber
ich glaube, das ist auch rapide tatsächlich angestiegen.
Ja. Kennst du jemanden außer dir selbst und die eine Person?
Genau, nur die Bekannte von uns. Und das war auch schon krass, weil das war jetzt nicht so wie bei dir, dass man sich mal kurz Gedanken macht, so habe ich das Glätteisen angelassen, habe ich das Bügeleisen angelassen oder sonst irgendwie. Sondern das wurde ja schon so weit, dass sie in Urlaub gefahren ist, in ein Haus und gesagt hat, ich betrete die untere Etage nicht.
Ja.
Weil ich weiß, da muss ich da alles abchecken und das kostet mich zu viel Zeit.
Ja.
Und da merkt man ja, wie krass das in dein Leben einfach eingreift. Und um eben diese Zwangsgedanken oder Handlungen loszuwerden, macht man sogenannte Expositionen, die ich auch machen musste. Und kurz zur Erklärung. Expositionen in der Verhaltenstherapie sind gezielte und kontrollierte Konfrontationen mit angstauslösenden Reizen, Situationen oder Gedanken, um die Angstreaktion zu reduzieren. Durch wiederholtes Erleben ohne das gefürchtete Ergebnis lernt die Person, dass die Angst nachlässt und die Situation ungefährlich ist. Dieses Verfahren wird häufig bei Angststörungen, Phobien und Zwangsstörungen eingesetzt. Wichtig ist hier auf jeden Fall zu erwähnen, dass diese kontrolliert sein müssen. Daher auch anfangs erwähnt, dass es eben keine Anleitung für euch ist, sondern eher ein Vorbereiten bzw. eine Erklärung des Vorgehens. Denn Gedankenumlenkung, Sicherheitsverhalten oder Ausweichen soll auf keinen Fall Ziel sein. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich habe Gedankenkreise oder Befürchtungen, dass das und das passiert.
Ja, oder ein Beispiel könnte ja sein, dass du ja am Bahngleis stehst und mit anderen Leuten und da auf den Zug wartest und so denkst, boah, scheiße, was ist, wenn ich den vor mir einfach in den Graben schubse?
Ja, oder du stehst auf einer Rolltreppe, ist genau dasselbe, schubst irgendwen, ja. Ne, und so eine Umlenkung wäre dann, dass du irgendwie denkst, oh nee, ich werf meine Tasche runter, keine Ahnung, sowas, was halt dann einfach den Gedanken
ja, nachher in den Hintergrund rückt, ja.
Genau, aber der geht ja nicht weg.
Ja.
Weil sobald du es umlenkst, denkst du ja wirklich, das passiert. Weil du ja nicht, ich meine, diese Gedanken hat eigentlich fast jeder, ne? Also, das ist ganz normal. Aber du denkst dann kurz so, ja, okay, wenn ich ihn jetzt hier runtertreten würde oder sowas. Okay, krass, ja, nee. Ach, scheiße, wann kommt meine Bahn und so. Und dann denkst du halt ganz normal deine Gedanken weiter.
Ja, und bleibst nicht drauf hängen.
Oh, meine Freundin ruft mich gerade an, ah ja, stimmt, ich wollte ja noch was kaufen. Ah ja, ich muss noch da und dahin. Und dann geht's einfach weiter. Und bei Menschen mit Zwangsgedanken ist es halt so, dass du dann denkst, oh mein Gott, ich würde das doch niemals tun, oder? Und dann kommt die Angst und dann schießt die Angst dir rein. Und dann denkst du, boah, okay, ich glaube, ich würde es wirklich machen. Weil sonst hättest du ja, sonst würde sich das ja gar nicht festsetzen, wenn du nicht wirklich glauben würdest, dass XY eintritt,
ja,
dass die Keime dich vielleicht umbringen, dass du dein ganzes Haus abfackelst, weil du wirklich was offen gelassen hast und so weiter und so weiter. Und deswegen eben die Exposition, die ich dann auch machen musste. Und ja, was ich dann getan habe, ist halt aufzuschreiben von 0 bis 100. Quasi 100 war so meine Todessituation so. Oh mein Gott, das wäre das Allerschlimmste. Was in meinem Gedanken los ist. Und 0 ist das absolut Ungefährlichste.
Ja.
Und da musst du das halt durchspielen. Also du musst entweder die Gedanken denken, weil bei mir waren es eigentlich nur aktiv Gedanken denken. Und dann schießt dir halt die Angst übel krass hoch. Und du musst diesen Gedanken aktiv denken. Also du musst wirklich aktiv denken, ja, ich schubse denn jetzt die Rolltreppe runter. Ich mach das jetzt. So. Weil dadurch, das ist ja der Gedanke, der dir Angst macht, und dadurch geht deine Angst halt auf, also ich musste das sogar dokumentieren mit so einem Graphen, das war so richtig,
oh krass. Aber fiel dir das schwer, das auch zu bemessen, auch vom Ranken her, also wenn du sagst 0 und 100, also ist das echt auch eine Situation, wo du dich lange damit auseinandersetzt, weil mir würde das jetzt auch nicht spontan einfallen, dass ich sage, also ja, klar, 0 und 100 im Vergleich schon, aber alles so zwischendrin müsste ich, glaube ich, saulang drüber nachdenken, wann kommt welche Situation.
Doch, ich wusste das.
Mhm.
Doch, ich wusste das direkt. Also meiner Situation wusste ich das direkt. Ich sage jetzt nur dieses Beispiel mit diesem Bahngleis oder Rolltreppe.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, okay, Rolltreppe ist eine 100, jemanden von der Rolltreppe schubsen, aber irgendwie einfach nur im Feld sein und jemanden vom Fahrrad schubsen ist eine 30.
Okay.
Weil der dann nicht direkt sterben würde. Ich sag jetzt mal so ein krasses Beispiel, ne? So, okay. Und dann ratest du das halt so. Und dann ist es halt aber so interessant, dass du anfängst mit einer 60-70. Also du fängst nicht an mit 30, weil, und danach dachte ich halt auch erstmal so, ich mach das nicht so, oh mein Gott. Weil du musst dich, es ist ja im Endeffekt, du stellst dich deiner größten Angst.
Ja, machen ja viele nicht.
Genau, und das ist ja genau das, um es zu überwinden. Und du fängst mit einer 70 an und das Krasse ist, wenn du das halt durchlebt hast, du machst es immer und immer wieder, diese Übung. Immer und immer wieder. Und du merkst halt, am Anfang dauert diese sogenannte Exposition halt, eigentlich kannst du gar nicht sagen, wie lange. So lange, bis deine Angst nachlässt. Du hältst das so lange aus,
krass,
bis du da stehst immer noch und denkst, es passiert nichts. Ich mach das nicht wirklich.
Ja.
Und damit lernt dein Gehirn quasi, okay, ich bekomme Angst, übertrieben. Und irgendwann, obwohl ich den Gedanken weiterdenke, habe ich keine Angst mehr. Und dann denkt mein Hirn irgendwann wieder ganz normal so, ich habe voll Hunger. Boah, okay.
Ja.
Okay, ich muss noch arbeiten morgen. Ah ja, stimmt. Ach, was mache ich hier eigentlich? Und merkt halt wieder, okay, du musst keine Angst haben, weil es ist irrational, es passiert nicht.
Ja.
Genau. Und krass. Das ist halt so das. Und das Krasse ist, wenn du mit einer 70 anfängst, ist die 30 und 40 halt egal. Weil du hast ja schon die 70. Und ich muss mich natürlich auch der 100 stellen und so weiter. Und es hat mich ja gute 2 Jahre gekostet, aber es hat sich allemal gelohnt. Und deswegen ist halt diese Angststellung und dieses, egal welche Situation es halt geht, natürlich ist das, sind das krasse Beispiele und krasse psychische Erkrankungen in dem Fall oder krasse Gedanken. Ja. Aber auch bei eben Angststörungen, Zwangsstörungen. Also wenn man denkt, okay, ich vermeide etwas, ich vermeide es, Bahn zu fahren, wie wir auch schon mal gesagt haben, wie ein Klo oder so, ne? Das ist halt genau diese Situation. Man muss sie machen, um davon wegzukommen und um diese Angst zu überwinden.
Ja, du musst halt den Berg erklimmen, um es sozusagen geschafft zu haben. Weil ansonsten siehst du, also ein Berg ist ja auch, du läufst hoch, läufst wieder runter. Also du musst schon den Berg rauf, damit es dir danach wieder gut geht, sozusagen.
Ja. Ja, genau.
Aber hattest du auch quasi so Rückschläge in der Expo? Also so eine Expo, die auch nicht gut verlaufen ist? Also dass du theoretisch erstmal wieder Angst vor einer Expo hattest? So ein bisschen?
Ich hatte immer Angst vor denen am Anfang.
Mhm.
Also allein der Gedanke daran, dass ich das jetzt machen muss. Ich habe das auch am Anfang erst nur mit meiner Therapeutin gemacht.
Ja.
Mit ihr in dem Therapieraum. Und es war für mich richtig schlimm. Ich habe auch geweint und so.
Mhm. Aber es war dann nicht, dass du quasi eine Expo gemacht hast, die schlimm war, und dass du danach noch mehr Angst hattest vor der nächsten.
Ach so, so meinst du das? Nee. Das war immer schon dann so die Angst da. Okay, weil du machst ja einmal andere Situationen zum Teil. Also ich habe andere Situationen gemacht. Und da war das schon so, okay, ich habe jetzt die eine Situation gepackt. Jetzt kommt halt die nächste Situation. Ja, okay, jetzt habe ich schon wieder Angst vor der nächsten Situation, weil es ja ein anderes Setting ist und bla bla bla. Und da war das schon so. Aber je öfter ich das gemacht habe, egal in welcher Situation, desto mehr war es halt dann so, ja, okay, das schaffe ich ja auch noch. Ich habe doch das andere auch geschafft.
Geil. So.
Ja. Und es war halt richtig cool dann.
Tatsächlich musste ich auch mal so eine Übersicht aufstellen, in der ich auch meine Situation oder verschiedene Situationen nach der, ich nenne es jetzt so liebevoll, Schlimmigkeit für mich gerankt habe. Bei mir war es jetzt gar nicht so mit Prozent. Also es hat tatsächlich so gereicht, wenn ich diese Situation untereinander geschrieben habe. Die letzte halt die easyste und die ganz oberste die schlimmste. Und unter anderem war auch eine Situation dabei, und zwar, dass ich mit meiner Therapeutin in Frankfurt in einem überfüllten Restaurant essen gehe. Und ich sage,
kann ich mich erinnern?
Ja, weil ich sage, dass ich diese Liste zum Glück aber nie, was heißt zum Glück hier, schon richtig wieder, aber ich komme schon ins Schwitzen bei dieser Liste. Nee, aber ich musste diese Liste nie konkret abarbeiten, weil die in meinem Alltag sowieso schon diese ganzen Situationen vorgekommen sind. Also da standen wirklich Situationen in meinem Alltag dabei, die ich sowieso ständig durchleben musste. Somit waren die schon meine Expos. Außer halt das Essen gehen mit meiner Therapeutin. Und ich glaube, das stand auch recht weit oben sogar.
Ja, ich kann mich sogar noch erinnern daran, weil ich das ja alles schon gemacht hatte.
Ja.
Diese Expos, und dir das dann sozusagen erklärt oder versucht habe irgendwie so, ja, es wird besser, glaub mir. Und du dachtest wahrscheinlich auch so, ey, nee, ich habe gar keinen Bock, es ist morgen, scheiße.
Es war wahrscheinlich so, fuck off, wahrscheinlich, als ich diese Aufgabe bekommen habe, ja, bitte machen Sie mal eine Liste mit der Situation, wusste ich ja auch durch dich schon so, und dachte mir so, oh Gott, nein.
Das kommt auf mich zu. Also was ich auch interessant war bei mir, noch eine Sache, die man auch ganz gut alleine machen kann, finde ich, sind sogenannte Sorgen-Expos. Also diese Situationen sind ja immer total individuell. Und bei mir waren es halt auch zum Teil so Sorgenthemen, die dann aufgekommen sind.
Mhm.
Und ich hatte da halt auch so eine ganz gute Strategie, um mich denen zu stellen, weil Sorgen sind ja was in der Zukunft liegt.
Ja.
Und was meistens nicht aktuell der Fall ist, sondern ist eigentlich auch wieder so ein bisschen was Irrationales könnte eintreten und dann natürlich im schlimmsten Fall und so weiter.
Mhm.
Und da ging es nämlich auch um dieses Bahnfahren und Klo und Essen gehen und Angst vorm Übergeben und so. Darüber hatten wir schon mal in älteren Folgen auch gesprochen. Und da, wo ich das natürlich nicht machen konnte, beziehungsweise irgendwie das ein bisschen schwieriger war, habe ich das aufgeschrieben. Also was man hier dann tatsächlich sehr gut machen kann als Tool, ist, dass man diese Sorgen aufschreibt, als würden sie der aktuellen Realität schon entsprechen.
Mhm.
Weil wir denken ja diese Sorgen oft nicht zu Ende. Also zum Beispiel, ich habe Sorge zu erkranken. Das hast du ja manchmal mit diesem Hypochondrie, und dann denkst du ja, okay, ich habe Sorge, jetzt krank zu werden oder das und das zu bekommen. Aber man denkt ja da nie weiter. Dann hört meistens ja der Gedanke irgendwie auf.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass du Sorgen nicht zu Ende denkst. Weißt du, was ich meine? Dass du denkst ja nicht, oh, ich bekomme vielleicht irgendwann XY-Krankheit und was passiert dann?
Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, diese hypochondrischen Züge kommen tatsächlich bei mir von der Panikattacke, also von der Angststörung. Deswegen wüsste ich nicht, ob das jetzt, also weil das denke ich tatsächlich nie zu Ende. Also was heißt, es ist halt ein Symptom aus einer Panikattacke, die dann irgendwie in den Gedanken mündet. Ich denke aber halt eher dieses Katastrophisieren, da denke ich halt schon wieder 10 Schritte weiter, aber wie du sagst, gefühlt, man denkt vielleicht 10 Schritte weiter, aber da ist es immer noch nicht zu Ende. Also da ist immer noch nicht die maximalste Katastrophe erreicht. Also wahrscheinlich könnte man es weiterdenken und würde aber irgendwann merken, ja, macht gar keinen Sinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen.
Erstens macht es keinen Sinn und es ist wieder sowas wie mit diesem Flugzeugbeispiel, so dieses, okay, wenn es dir jetzt hier schlecht gehen würde, was würde dann passieren? Dann würde dir vielleicht jemand helfen, dann würde die Stewardess kommen. Und dieses Weiterdenken beruhigt dich ja in dem Sinne, dass du dann merkst, ja, mir würde ja jemand helfen. Ich übergebe mich nicht einfach und was dann?
Ja.
So diese Art und Weise. Und da kann es halt eine ganz gute Übung sein, das Ganze einfach mal aufzuschreiben. Also am besten so, als wäre es schon eingetreten und so detailreich wie möglich und auch im Präsens.
Mhm.
Also so, ich bin gerade da und das ist passiert.
Mhm.
Und das eben komplett zu Ende zu schreiben, was das Schlimmste ist, was passieren kann, ist auch ganz wichtig. Also wirklich so absolute
Worst Case
Endgame-Szenario. Ja. Und da kann es natürlich auch sein, dass da einfach ein Angstgefühl aufkommt. Und das ist auch vollkommen okay. Und Ziel ist es eben, diesen Text immer und immer wieder zu lesen, sich entweder laut vorzulesen, man kann sich das auch aufnehmen auf dem Handy und dann abspielen, um dann genauso zu merken, wie bei den Expositionen, die ich vorhin beschrieben habe, einfach, dass diese körperliche Angst und die Symptome abnimmt und man merkt, okay, ich nehme dem Ganzen somit eben den Wind aus den Segeln und ist es wirklich realistisch und das einfach mal so durchzuspielen. Und das hat mir sehr geholfen, da tatsächlich so meine Angst auch aus diesen Sorgensachen rauszunehmen.
Ja, das, wie du sagst, das bereitet ja einen auch so ein bisschen vielleicht auf die Situation vor, dass man vielleicht auch merkt, ach, es wird dann gar nicht so schlimm. Ich habe mich ja schon vorher mit auseinandergesetzt.
Ja, und es ist halt einfach meistens nicht das Ende der Welt, was wir uns so irgendwo im Hirn halt ausmalen.
Ja.
Wir haben jetzt noch ein Tool, was wir beide gelernt haben, witzigerweise.
Aber anscheinend beide anders benannt haben oder genannt bekommen haben.
Ja, aber ich fand es voll lustig, weil ich sehe hier gerade unsere Zeichnungen und es ist irgendwie so einfach komplett, bei dir steht so sau viel und bei mir stehen so 3 Sachen.
Ich glaube, es war auch tatsächlich eins der ersten Zeichnungen, die wir sogar gemacht haben. Also bei mir heißt es ja das Regenfass und bei dir ja der Eiswürfeleimer.
Mhm. Willst du es vielleicht mal erklären von deiner Seite?
Oh Gott, warte mal, da muss ich erstmal ranzoomen. Ich habe ja hier keine Brille auf. Bei mir war das quasi so, dass ich ja genau Panikattacken habe und die natürlich einfach irgendwann auftauchen und man sich selber dann fragt, ja okay, womit hat das zu tun? Und wir hatten das dann so visualisiert, dass ich selbst ein Regenfass bin und in das Regenfass kann ja natürlich von oben auch Wasser reinkommen, wenn es regnet. Und es ist aber auch ein Abfluss da, das sozusagen den Wasserstand immer wieder ein bisschen mindert, damit es nicht vollläuft. Und das Wasserfass, also in dem Regenfass, stehen sozusagen meine Gedankensmuster drin. Also so ein bisschen meine Bedürfnisse, aber meine Gedanken, die ich einfach im Leben durch, was weiß ich, mitbekommen habe, die mich ausmachen und die sozusagen mein Inhalt sind. Und der Regen sind dann zum Beispiel Stress, Konflikte, Termine, die mental einfach auch ja anstrengend für mich sein können. Treffen mit Bindungspersonen hatten wir da mal aufgeschrieben, was aber auch zweiteilig sein kann, weil, also wir haben ja gesagt, der eine Regen, der füllt ja sozusagen mein Regenwasser auf, somit das Fass dann zum Überschwemmen,
Überlaufen bringt.
Genau, was das Fass zum Überlaufen bringt, was dann eine Panikattacke bei mir auslöst. Und Treffen mit Bindungspersonen ist tatsächlich beides. Also einmal Regen, der das Fass zum Überlaufen bringen kann, aber auch so eine Kelle, als würde ich da einfach mal Wasser rausschöpfen. Also Treffen mit bestimmten Bindungspersonen bei mir, die mir sehr gut tun, wo ich einfach weiß, da ist alles in Ordnung. Die schöpfen quasi den Stress aus meinem Regenfass. Und wir haben dann auch noch mal irgendwie Atmen, Wahrnehmungsübungen, also Achtsamkeit und so auch noch mal als Kelle. Und der Ablauf, der quasi fortlaufend bei mir im Alltag helfen würde, den Stress also extremst auch wirklich abzulassen, also das Wasser rauszulassen, waren dann Podcast, Lesen, Sport, eigenes Unternehmen gründen, obwohl es ja auch irgendwie stressig ist. Ist ja auch schon interessant irgendwie. Ach Quatsch, stimmt, das ist das, was ich sage. Was aber nicht immer klappt, muss ich sagen. Weil wenn halt von oben viel Regen reinkommt und unten was rauskommt, hilft es halt trotzdem nichts. So.
Genau, das sind diese Sachen, die eben dieses Regenfass, also dich selber nicht zum Überlaufen bringen, dieser Ausgleich, von dem wir auch ständig sprechen, wie Journaling, Meditation, Sport, Freunde treffen oder was auch immer man selber für sich da eben deklariert, dass eben diese ganzen Unsicherheiten, Ängste, Glaubenssätze nicht überhand gewinnen und man nicht aus diesem Gleichgewicht kommt.
Ja, und an der Seite habe ich gerade kurz gelesen, also man sieht ja hier links dann auf dem Foto, dass sozusagen das Fass überschwappt und dann steht dann Panikattacken, ja, und sowas wie Kloß im Hals, Steine im Magen, so ein bisschen so die Symptomiken. Ich hatte auch noch die Idee, wobei gut, jetzt habe ich es ja eh schon fast vorgelesen, aber vielleicht können wir ja im Nachgang zu unserer Folge oder beziehungsweise wenn wir die Folge ja releasen, das heißt, ihr hört sie ja dann schon, während wir fleißig auf Instagram wieder unsere Posts absetzen, mal so Schaubilder, vielleicht auch ein bisschen verfremden, ein bisschen entfremden, damit man natürlich jetzt nicht die ganzen Details aus unserer Therapie da drin sieht, aber dass wir die Schaubilder vielleicht auch so als Karussellpost posten, weil dann könntet ihr vielleicht auch direkt schon visuell sehen, wie wir das im Podcast ja mit Sprache umschreiben, was wir gelernt haben.
Ja, stimmt. Ja, und man kann das ja auch so ein bisschen auf sich dann münzen.
Ja, und erklär mal deins, wenn du möchtest.
Nee, bei uns war eigentlich fast das, also sehr, sehr ähnlich. Bei mir waren es nur Eiswürfel, die Eiswürfel sind quasi die Stressfaktoren, also Arbeit, Streit, was steht denn hier?
Streit, Arbeit, Badezimmer?
Genau, also Streit, Arbeit.
Bachelor.
Ach, Bachelorarbeit.
Ja.
Bachelor, super. Ja, Bachelor. Habe ich schon mal vergessen, guck. So unwichtig ist es jetzt geworden. Ey.
Gell? War bei Jahren noch nicht.
Und diese Eiswürfel kommen halt in diesen Eimer und schmelzen und bringen somit den Wasserstand halt hoch. Und unten ist so ein kleines Loch, was so als Abfluss dienen soll, in dem man eben Hobbys ausübt, Freunde trifft, Familie, also alle Dinge tut, die einem gut tun und die dieses Fass logischerweise nicht zum Überlauf bringen. Und wenn das eben zu kurz kommt, ist halt dieser Abfluss nicht, nicht groß genug, beziehungsweise steigt das Wasser ja immer mehr und bringt somit das Fass, also dich selbst, im übertragenen Sinne, wie auch bei dir, zum Überlaufen und damit bist du halt viel, viel anfälliger wieder für bei mir jetzt in dem Fall wieder Zwangsgedanken und so weiter, weil das heißt halt nicht, dass das nie wieder kommen kann in deinem Leben. Das ist genau dann in so Situationen, in denen du dich dann halt befindest, wo du nicht weißt, okay, ich habe jetzt gerade zu wenig Ausgleich, weil das ja der Ausgleich bringt, dieser Abfluss. Und somit bist du halt, viel, viel anfälliger wieder dafür. Und darauf muss man halt Acht geben.
War aber geil, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, gell?
Fand ich auch. Und ich habe mir wieder gesagt, dass ich gerne mein, weil ich habe es ja wirklich alles damals auf dem Computer geschrieben. Ich bin ja nicht so die Schreibmaus. Ich mache ja alles auf dem Computer, weil ich das einfach nicht mag irgendwie. Mein Hand tut direkt weh. Ich habe diesen Brief geschrieben für Neujahrsbrief und direkt Handkrampf bekommen. Aber deswegen würde ich es gerne mal auch als Buch binden lassen. Aber jetzt haben wir ganz viel von mir geredet und meiner Krankheit oder meiner ehemaligen Krankheit. Und ich würde jetzt mal gerne hören, was du denn so mitgebracht hast von deiner Toolbox in Bezug auf Angststörung und Panikstörung.
Ja, heute sprengen wir mal wieder unsere eigentlich 45-Minuten-Folge, was wir, glaube ich, noch nie hinbekommen haben. Ich glaube, wir sind immer drüber.
Doch, einmal.
Einmal. Okay, wahrscheinlich unsere erste Folge oder so.
Nein, letzte Woche habe ich die geschnitten für 45.
Oha. Doch. Ja, okay, dann haben wir es letzte Woche einmal hinbekommen. Aber ich finde es auch super interessant und hätte auch irgendwie gar keine Lust, da jetzt so künstlich einen Cut reinzusetzen, um nicht dann irgendwie abzuwürgen. Und
nächste Woche geht's weiter.
Warte mal, nee.
Hey, oder wollen wir das machen?
Nee, auf keinen Fall. Ich hasse das, wenn man dann so eine Woche auf eine nächste Folge warten muss. Wobei ich gehe ja immer wieder von True Crime aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leute vor Spannung bei uns dranbleiben. Aber sagt mal gern Bescheid. Oder hört ihr uns nur zum Einschlafen? Wäre ich jetzt mal echt interessiert. Aber du hast ja schon angekündigt. Und tatsächlich musste ich dafür auch, das heißt, ein bisschen recherchieren, weil ich tatsächlich erstmal bei mir als Thema Panikattacke aufgeschrieben habe und eigentlich diagnostiziert, wenn das jetzt unsere Therapeutinnen hören, am Ende sagen wir es so richtig falsch und die denken sich, nein, das habt ihr nicht diagnostiziert bekommen. Nee, doch, im Groben schon. Also diagnostiziert habe ich eine Angststörung und zwar eine Panikstörung. Eine Angststörung ist eine psychische Erkrankung, bei der intensive und übermäßige Ängste oder auch Sorgen auftreten, die das tägliche Leben beeinträchtigen können. Und diese Ängste sind oft unverhältnismäßig zu den tatsächlichen Gefahren. Und meine Angststörung hat sich eben in Panikattacken geäußert. Und eine Panikattacke ist tatsächlich kein eigenständiger Typ von einer Angststörung, sondern ein Symptom, das bei mehreren Angststörungsarten auftreten kann. Und besonders häufig ist sie mit der Panikstörung verbunden.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Genau, das habe ich heute quasi auch das erste Mal gelernt, fand ich sehr interessant, weil ich ja eigentlich auch schon sage, also ich habe ja sogar ich habe sogar gerade auf Tonspur gesagt, dass meine Angststörung sich in einer Panikattacke geäußert hat und eigentlich sich äußern können ja dann Symptome, so, ne, das ist ja dann keine Art. Also fand ich schon ganz interessant. Und bei der Panikstörung treten eben Panikattacken wiederholt und auch oft unerwartet auf, ohne klaren Auslöser, also vermeintlich klaren Auslöser. Und Menschen mit Panikstörungen entwickeln oft dann auch eine Angst vor der Angst. Also habe ich, glaube ich, auch mal berichtet.
Das finde ich voll interessant.
Ja, also ja. Hatte ich ja auch, weil ich wusste, an den Situationen habe ich früher mal eine Panikattacke bekommen. Dann habe ich eigentlich keinen Bock auf die Situation, weil ich Angst habe, eine Panikattacke zu bekommen. Also
genau.
Voll der Müll einfach. Und das kann eben dazu führen, bei mir hat es ja dementsprechend nicht dazu extremst geführt, aber ganz oft machen dann Menschen diese bestimmten Situationen halt gar nicht mehr, ne? Weil sie dann einfach Angst haben, dass sie vor allem in den öffentlichen Orten eine Attacke bekommen. Und ich muss ja auch sagen, hatte das auch random im Supermarkt oder so. Und natürlich bin ich weiterhin in den Supermarkt gegangen, aber ich war dann, ich weiß, ich hau gerade aktuell wieder zu viel Englisch raus, aber ich war dann so richtig suspicious. Schon so ein bisschen so dieses, ein Supermarkt, das ist wieder eine tolle Situation. Was ist, wenn ich da wieder eine Panikattacke bekomme, so weißt du?
Ja, ist wirklich so. Also das ist ja auch wieder so dieses, oh Gott, jetzt fahre ich irgendwie nicht Zug, weil ich Angst habe vor der Angst, dann dort zu sitzen und mir die ganze Zeit Gedanken zu machen und so. Und das ist wirklich voll krass, aber sehr gut, dass du halt weiterhin in den Supermarkt gegangen bist.
Ja, zum Glück. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich arm geworden, weil mein Partner liebend gern alles an Essen kauft und am Ende aber nichts Gescheites bei rumkommt. Weil mich liebt ja auch. Also dann, aber ja, es war schon hart. Aber ja, genau. Und eine Panikattacke hat sich quasi bei mir so geäußert. Also es ist halt eine plötzliche und intensive Episode von Angst oder Unbehagen. Und Symptome sind Herzklopfen, Atemnot, Schwindel, Zittern, Schwitzen, auch so ein enge Gefühl in der Brust oder auch generell das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Wir beide hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man sich so ein bisschen rausgebeamt fühlt. Also als ob man so aus seinem Körper, also irgendwie, ja, als ob man da nicht so die Kontrolle drauf hat. Und das ist halt sehr, sehr, sehr beängstigend. Aber tatsächlich nicht gefährlich. Also ich sage ja auch selber, als ich dann Panikattacken hatte, auch mal zu Hause und dann irgendwie so im Bad sitze, du denkst wirklich irgendwie, du bist am Rande des Irrewerdens, dass du irgendwie stirbst oder so von diesen körperlichen Symptomen, dass du einfach umkippst, bewusstlos wirst. Aber sie sind tatsächlich nicht gesundheitlich gefährlich.
Das ist voll krass, dass dir das dein Körper halt so krass vorspielt und man sich da so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man sich da so reinreitet durch diese Angst halt.
Ja.
Weil die Symptome sind ja nicht wirklich so Herzinfarkt-Symptome oder, also du hast ja nicht wirklich einen Herzinfarkt zum Beispiel.
Ja, aber diese Angst, also man sagt ja auch diese Todesangst, also der Begriff kommt einfach nicht von ungefähr, jetzt weiß man es auch warum, also dass Angst so einen krassen ja, einen krassen Effekt haben kann, dass du halt wirklich so eine Scheiße denkst. Also, Hammer. Und natürlich denkst du das ja nicht, wenn du das hast. Also, du sitzt da nicht im Bad und hast die Scheiße und denkst dir so, oh ja, ist aber nicht gefährlich.
Keine Sorge.
Also, keine Sorge, alles gut. Aber was ich in der Recherche auch interessant fand, sie können sogar auch einmalig passieren. Also Ciao Kakao, so einmalig, einfach so. Und vergisst es dann der Kopf wieder oder was?
Okay, das habe ich auch noch nie gehört. Aber ich hatte ja auch noch nie eine, ja, zum Beispiel. Also
kommen wir zu einer sehr guten Frage an dich. Weil wir haben ja in der Folge, ich habe jetzt die Nummer gar nicht parat, mal über Zugfahrten und Flugzeuge gesprochen. Und du hast ja auch sozusagen von, das heißt panischer Angst, Angst gesprochen. Aber du hast ja keine Angststörung diagnostiziert bekommen. Was denkst du, ist da so der Unterschied? Also da wird auf jeden Fall einer sein, aber ich fand es ganz interessant, weil ich finde auch viele Menschen sagen heutzutage, boah, da kriege ich ja direkt eine Panikattacke. Und dann denke ich mir so, okay, aber hast du jetzt Panikattacken oder kriegst du halt einfach Angst?
Ja, das stimmt, dass man damit so inflationär umgeht, irgendwie mit diesen Wörtern. Aber ich habe eben noch mal geguckt, tatsächlich in meinem tollen Therapietagebuch, wie wir das klassifiziert haben. Und da steht, das kann ich ja mal vorlesen, nächstes sehr wichtiges Thema für mich, die wir in die Richtung der Phobien klassifiziert haben. Hauptsächlich Themen wie, ich muss immer aufs Klo und könnte mir sonst in die Hose machen oder ich könnte mich irgendwie in der Öffentlichkeit übergeben. Und eigentlich ist immer dasselbe Spiel, Expos bis zum Umfallen. Zitat Ende. Das war mein Satz Krass. In meinem Tagebuch.
Krass.
Ja. Und dann habe ich noch geschrieben, dass dieses Thema mich eigentlich schon unbewusst recht lange begleitet hat, bestimmt 5 bis 6 Jahre davor schon, vor der Therapie. Aber ich das nie richtig irgendwie, ja, sagen konnte, was ist das? Und ist es psychisch oder ist es wirklich körperlich? Mir wird schlecht oder so.
Ja.
Und das fand ich halt auch sehr interessant damals. Und es war so alles, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, so ein Abklatsch des gleichen Symptomsproblems. Also wir haben es einmal Phobien genannt.
Ah, okay. Ja, voll interessant. Vielleicht haben ja mal unsere Therapeuten oder beziehungsweise unsere Therapeutinnen mal Lust irgendwie hier auch ein bisschen zu, also klar, jetzt nicht über uns beide, so einfach so ihre...
Können die auch
ihre,
machen.
Also, oh Gott. Aber ja, finde ich schon
voll interessant.
Ja, ich finde das eigentlich auch voll interessant. Können wir ja echt mal gucken. Aber jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Was habe ich denn in meiner Therapie gemacht, beziehungsweise sind meine Werkzeuge? Und ich habe jetzt vorhin mal auch die ganzen Dokublätter aus meiner Therapie erforscht und habe auch ein paar Schlagworte gefunden und diese dann auch recherchiert, weil was mir zum Beispiel von dem Titel her natürlich nie klar war, dass wir ganz oft bei mir das ABC-Modell verwendet haben. Ich habe das natürlich in der Therapie durchgeführt, also in der Praxis, aber die Theorie natürlich nicht. Ja, also ich bin ja Patientin und meine Therapeutin erklärt mir jetzt nicht erstmal das komplette Bestandteil von dieser Methode, sondern wir führen das halt durch. Natürlich habe ich dann für die Folge auch noch ein paar Informationen zusammengetragen. Und zwar das ABC-Modell.
Ich hatte auch das ABC-Schema und ich hatte dazu immer so ein Blatt und dann stand da auch oben, das ABC-Schema soll Ihnen dabei helfen, herauszufinden, bla bla bla. Und dann stand immer, was für was A steht, für was B steht, für was C steht und was du dann notieren sollst und was du aufschreiben sollst.
Ach krass, voll gut. Nur das hatte ich nicht.
Die hatte bei mir richtig so Arbeitsblätter, so, also wirklich so, weißt du, wo das auch erklärt ist.
Also ich hatte eher so Arbeitsblätter, wo es in Richtung Gefühle ging. Vielleicht, weil ich mich nicht gut ausdrücken kann. Also ich musste immer mein Gefühl raussuchen tatsächlich. Aber wir haben dann sehr oft auf dem Whiteboard, dem digitalen, hat sie das dann quasi immer aufgezeichnet und hat mir dann gesagt, das kommt dahin und dann so den Zusammenhang erklärt. Aber ich bin ganz ehrlich, natürlich, also jetzt im Nachgang weiß ich nicht mehr, wofür die Sachen stehen. Deswegen war das jetzt mal ganz cool, das so zusammenzutragen. Und zwar, das ABC-Modell ist ein einfaches Werkzeug aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Ich meine, die hast du ja auch, also haben wir beide gemacht. Und dieses Modell hilft zu verstehen, wie Gedanken, Gefühle und Verhalten zusammenhängen. Und es wird oft verwendet, um die negativen Denkmuster zu erkennen und eben zu verändern. Und ich habe jetzt auch mal ja eine Kurzerklärung mitgebracht und hoffe jetzt irgendwie, euch nicht zu erschlagen. Aber ich fand's sau interessant. Und zwar A ist sozusagen der Auslöser oder das Aktivieren des Ereignis. Das ist eine Situation oder ein Ereignis, das eine Reaktion eben auslöst. Und ich habe jetzt tatsächlich auch immer ein konkretes Beispiel von mir mit drin. Und wir hatten das ja in unserer Weihnachtsfolge auch mal ganz kurz durchbesprochen. Aber ich fand das Beispiel jetzt auch am besten, um jetzt einfach mal das so ein bisschen zu zeigen, wie ich das erarbeitet habe. Und zwar mein konkretes Beispiel für A, also den Auslöser. Meine Schwester sagt 2 Tage vor Weihnachten, dass sie nicht kommen wird, da sie sich mit Papa gestritten hat. Dann kommen wir zu B, das sind quasi die Beliefs, also die Überzeugungen. Das sind meine Gedanken oder Überzeugungen über das Ereignis. Also in dem konkreten Beispiel denke ich dann, was ist jetzt wieder los? Ich will mir Weihnachten nicht verderben lassen. Oh Mann, ich muss jetzt zwischen den beiden vermitteln. Und C sind sozusagen die Konsequenzen, also auf Englisch Consequences. Und zwar sind das die emotionalen und Verhaltensreaktionen auf diese Überzeugungen, die ich jetzt bei B gesagt habe, also auf meine Gedanken. Und zwar hier konkret, ich bin genervt, verärgert, die Luft ist ja bei mir raus. Also man muss sich ja vorstellen, wir haben Ende Dezember, das Jahr war wahrscheinlich wieder anstrengend, man hat viel gemacht, man hat viel gearbeitet. Ich bin frustriert und trotzdem bürde ich mir dann auf, mit den beiden zu telefonieren. Und die externe Konsequenz ist, also was jetzt quasi mein Papa und meine Schwester betreffen, ist, dass ja beide zeitweise beruhigt sind. Und meine interne Konsequenz, also für mich persönlich, dass ich halt absolut angestrengt bin, erschöpft bin und auch trotzdem keine Sicherheit habe, dass Weihnachten so stattfindet wie geplant.
Ja, genau so haben wir es auch gemacht. Also so wie du es gerade beschrieben hast, auch mit diesen Beispielen für einen individuell natürlich. Deswegen finde ich es voll gut, dass du gerade so angebracht hast, weil man dann halt genau sieht, okay, was geht gerade bei mir ab? Was sind eigentlich dann meine Gedanken, die im Hintergrund halt ablaufen, ne?
Ja, genau. Und das war auch so, dass wir quasi ja Ereignis A und C hatten. Also das Ereignis und die Reaktion, dass da immer direkt eine Verbindung war. Aber in dem ABC-Modell gucke ich mir halt B, und zwar meine Überzeugung, meine Gedanken noch mal besser an, um sie sozusagen nachvollziehen zu können und um zu schauen oder zu überprüfen, ob diese Gedanken überhaupt auch realistisch und auch hilfreich für mich sind. Weil man sieht ja, meine Konsequenz war, dass ich ja trotzdem im Eimer war, dass ich nicht wusste, ob jetzt Weihnachten so stattfindet oder nicht. Und dass ich einfach mich auch ein bisschen was eingemischt habe, was ja eigentlich nicht mein Thema ist. Also eigentlich war meine Konsequenz nicht positiv. Und durch diese Analyse von dem B-Teil, von den Gedanken, sollen ungesunde Gedanken und Gefühle durch konstruktive oder realistische Gedanken ersetzt werden. Und zwar habe ich dann geguckt, was ist eigentlich meine Wunschkonsequenz? Also wie möchte ich eigentlich, dass die Situation am Ende ausgeht? Und das war, was jetzt mein Vater und meine Schwester, also wieder externe Konsequenz betrifft, dass sie was einsehen, dass sie sich dauerhaft verändern, also dass das jetzt nicht immer wieder vorkommt, dieses Schauspiel, dass da auch Harmonie und auch Zusammenhalt einfach mal im Mittelpunkt steht. Auch wenn man sich mal streitet, aber dass das dann nicht immer mit Ultimaten oder so gesetzt wird.
Ja.
Und intern habe ich für mich quasi als Konsequenz gewünscht, dass ich sorgenlos in diese Zeit gehen kann, mich auf die Vorfreude für Weihnachten auch einfach, ja, also einfach darauf beruhen kann und auch einfach Verantwortung abgebe. Dass es nicht immer heißt, ah ja, die Rebecca regelt das eh. Und dann haben wir halt geguckt, mit welchen Gedanken kann ich eigentlich diese Konsequenz herbeiführen. Und zwar sind es jetzt auch Gedanken, wo vielleicht jeder sagt, ey, ja, sind ja eigentlich normale Gedanken, aber ich selbst bin halt nicht draufgekommen, weil ich halt nicht objektiv dazu stehe. Meine neuen Gedanken waren dann sozusagen, ach, die kriegen sich wieder ein, ich muss nichts machen, es hängt auch nicht von mir ab und nur weil es anders wird, kann es trotzdem schön werden. Und das sind ja dann auch so Glaubenssätze, die muss ich öfter für mich programmieren, weil ich einfach zu oft, was auch Familienthemen betrifft, immer wieder als Vermittler reingehe, viel zu sehr mich selbst da mit reinsetze, anstatt auch einfach mal zu sagen, ach, die kriegen sich wieder ein. Das ist ja das entspannteste Leben, wenn man mal so denkt.
Ja, und das ist halt dieses Hilfreiche, ne, dass man irgendwie so denkt, was könnte eine viel hilfreichere Bewertung des Ganzen sein, die mir am Ende auch gut tut,
weil
du nicht immer einspringen kannst. Und es kommt ja von diesen ganzen Glaubenssätzen, die du hast, dass du für alle verantwortlich bist, und für die Harmonie, obwohl das nicht der Fall ist. Aber bis man das halt erstmal rafft, ne, das kriegst du halt dann durch dieses ABC-Modell raus. Und das finde ich voll interessant. Und das kann man auf jeden Fall, also könnt ihr auf jeden Fall für euch auch mal so anwenden. Also diese Auslöser, Bewertung, Konsequenz.
Ja. Ja, aber ich finde, das könnte man ja viel häufiger im Leben auch brauchen. Also wie gesagt,
ja, genau.
Ich habe eine Therapie dafür gebraucht. Ja, also gut, es sind auch noch verwurzeltere Themen. Ne? Also wir haben ja auch schon gesagt, dass wir auch so ein bisschen unsere Kindheit und Erziehung und so aufgearbeitet haben. Aber ich finde, das hilft auch bei anderen Alltagssituationen. Ne? Also es gibt ja oft Konflikte mit irgendwem, ob es jetzt bei der Arbeit ist oder zu Hause oder sonst was. Und dann kann man das gut anwenden. Genau, ich habe euch noch eine Methode mitgebracht und zwar musste ich das dann auch erstmal googeln, weil das nennt sich, also der Überbegriff ist Transaktionsanalyse und da denkt man sich auch erstmal so, oh mein Gott, haben wir hier doch eine Brecherfolge mit etlichen Fachbegriffen vorbereitet? Nein, also ich bin nicht der Meinung. Aber ich dachte mir auch, okay, was ist das denn für eine Analyse? Weil wir einfach bei mir sehr oft Analysen aus der Vergangenheit analysiert haben, um einfach zu gucken, wie reagiere ich, wann und warum. Und diese Methode, die ich gleich vorstelle, ich glaube, da haben wir auch schon mal grob drüber geredet, gehört eben zur Transaktionsanalyse. Und zwar geht es hier einfach um drei Modi. Ich musste da auch erstmal googeln, weil ich glaube, ich hätte einfach Modusse gesagt.
Aber echt jetzt? Okay.
Ja, wobei ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, manchmal switche ich zwischen Modi und Modusse. Das ist wie bei Status. Da sagen ja voll viele Menschen Stati, aber die Mehrzahl von Status ist Status. Aber es wird genauso geschrieben.
Nur anders ausgesprochen.
Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ja, und zwar, voll.
Genau, also wir haben ja einmal den Kindmodus, also kennen wir ja das innere Kind, dann den Elternmodus und den Erwachsenenmodus, den man sozusagen einnehmen kann. Und das sind dann die drei Ich-Zustände. Und das Kindmodus bezieht sich eben auf Gefühle, Verhaltensweisen und Denkweisen, die aus der Kindheit stammen. Also das, was man halt früher so ein bisschen auch gelernt hat. Und man kann es unterteilen zwischen einem freien Kind. Also man kennt ja Kinder, die sind immer spontan, kreativ, spielerisch, sorgenlos. Ne? Also einfach das unschuldige Kind würde ich es, glaube ich, auch sogar nennen. Und es gibt sogar das angepasste Kind. Das ist dann sehr gehorsam, eingeschüchtert oder rebellisch. Und als Beispiel jetzt für so einen Glaubenssatz ist zum Beispiel auch, ich bin nie genug. Also, dass ein Kind denkt, ich bin nie genug. Dann gibt es den Elternmodus, der übernimmt Einstellungen und Verhaltensweisen, die man von den eigenen Eltern oder eben anderen Bezugspersonen gelernt hat. Und das kann auch wieder unterteilt werden in kritisches Eltern-Ich, also sehr bewertend, streng, kontrollierend. Hatten wir ja auch mal als Beispiel, ne, in der Schule, wenn man dann keine guten Noten schreibt oder so, dass da Eltern ja auch immer sehr unterschiedlich reagieren. Und dann gibt es auch das fürsorgliche Eltern-Ich und zwar halt sehr unterstützend und auch beschützend. Und als Beispiel jetzt für das kritische Eltern-Ich ist auch, du sollst dich mehr anstrengen. So, ja, also dieser Appell eigentlich, irgendwie wie so ein Befehlston. Und dann gibt es eben auch den Erwachsenenmodus. Hier handelt man sehr rational, sachlich und auch auf der Grundlage von Logik und Fakten. Als Beispiel eben, wie kann ich dieses Problem lösen? Aber lösen heißt hier nicht immer, dass du dich dann auch unterordnest, sondern dass du trotzdem auch deine eigenen Bedürfnisse mit einbeziehst. Und in dieser Methode wird eigentlich angestrebt, dass du als erwachsenes Ich, also im Erwachsenenmodus, deine Themen angehst und nicht aus dem Kind-Ich oder aus dem Eltern-Ich die negativen Glaubenssätze übernimmst und danach handelst.
Und deswegen analysierst du erstmal, was die überhaupt sind in dem jeweiligen Modi.
Genau. Also ich habe dann mit meiner Therapeutin, guess so verwirrt, ich habe halt eben mit meiner Therapeutin bestimmte Situationen mit dieser Methode analysiert. Also ich habe geguckt, wie reagiere ich in welchem Ich-Zustand? Also ich habe quasi eine Situation und spiele jeden Modus einmal durch. Wie reagiere ich in der Situation als Kind, als Eltern-Ich und als Erwachsen-Ich? Und damit möchte ich dann den Erwachsenen-Modus stärken und dann einfach bewusste und ausgewogene Entscheidungen zu treffen. Hast du das auch mal in deiner Therapie gemacht, irgendwie mit den drei Ich-Zuständen?
Also nicht bewusst, so wie du es jetzt erklärt hast, aber irgendwo haben wir das auf jeden Fall auch durchgespielt oder durchgenommen. Immer so dieses, haben wir es auch immer kleine Vanni und große Vanni oder Vanessa und Vanni so als Kind und Erwachsene so gemacht. Einmal musste ich auch so eine Art Rollenspiel machen mit so Stühlen, dass ich halt so zu meinem kleineren Ich rede. Und am Anfang dachte ich, oh je, das ist irgendwie so voll strange. Aber das hat so krass geholfen. Und ich habe dann auch, es hat so krasse Emotionen ausgelöst am Ende.
Mhm.
Also das war schon krass. Deswegen, also so genau jetzt nicht, wie du es gemacht hast, aber so in dem Prinzip schon.
Ja.
Dass du halt herausfindest, in welcher Situation reagierst du aus dieser kleinen Wanni, die denkt, sie ist alleine gelassen oder was auch immer da gerade dann ja. bei dir abgeht. Zum Beispiel. Ja, definitiv. Also finde ich voll sehr hilfreich.
Ich glaube, man braucht halt auch schon so ein bisschen Vorstellungskraft, weil ich finde, manchmal ist es auch schwer, so dieses Umdenken, weil man sich auch gar nicht immer bewusst ist, wie man diese Reaktion betitelt. Ne? Also wer ist wer? Also weil davon wird, es wird ja jetzt nicht davon gesprochen, dass wir irgendwie drei Persönlichkeiten haben. Und es geht einfach um diese Situation dann so ein bisschen zu verdeutlichen, zu verstehen, woher kommt welcher Gedanke. Und ich meine, zu Beginn der Therapie macht man ja auch diesen Lebenslauf, ne, wo man guckt, was hat einen besonders geprägt, welche Bezugspersonen haben einen besonders geprägt, und dann kannst du solche Analysen auch viel besser machen. Ja, also wenn ich jetzt aus dem Nichts heraus so eine Analyse machen soll, dann hätte ich auch keine Ahnung.
Nee. Aber man kann sich ja mal hinterfragen und das vielleicht auch nochmal nachlesen, wenn es einem hilft.
Ja.
Weil ich fand es schon bei mir sehr krass rückblickend. Also das habe ich auch in den letzten 2 Jahren so gemerkt. Zum Beispiel, wenn ich in eine neue Beziehung eingehe, würde ich niemals mehr so reagieren. Mhm. Zum Beispiel. Also ich hoffe nicht, weil ich es halt jetzt so gelernt habe. Weißt du, und irgendwie so ein voll den persönlichen Wachstum hatte. Aber sehr cool.
Dein Zukunftsmann wird irgendwann diese Folge hören und sich dann darauf beziehen. Er hat hier jetzt die Tonspur. Eigentlich müssen wir echt aufpassen, was wir sagen, gell? Am Ende heißt es so, hey, damals hast du das gesagt, du machst das gar nicht so.
Bleibt spannend.
Ja.
Was 2025 für uns bereithält.
Ja, ich bin so gespannt.
Zukunftsmann.
Ja, und
aber das war's dann auch schon für heute, oder?
Nein.
Nee, doch nicht.
Ich wollte nur noch kurz was erzählen.
Ach, sorry.
Ja, ansonsten, ich wollte es nur noch so ein bisschen abschließend machen, sind eigentlich meine Therapeutin und ich dazu übergegangen, eine Therapiesession mit einer geführten Achtsamkeit zu beginnen und mich halt so ein bisschen für das Thema auch zu sensibilisieren. Und ich glaube, das hat mir dann auch sehr geholfen, Achtsamkeit in meinem Alltag auch besser zu integrieren. Und wir haben halt natürlich auch versucht, meine körperlichen Symptome und Gedanken, die ich halt sehr gerne als Teufelskreis bezeichne. Also ich habe da auch etliche Grafiken, da siehst du dann Kreis und wann alles beginnt und so, zu ergründen und halt auch zu schauen, wie ich gegensteuern kann oder wie ich auch Vermeidungsmechanismen ablege. Aber ich glaube, darüber haben wir ein paar Folgen auch schon gesprochen. Oder keine Ahnung, vielleicht posten wir ja auch irgendwie nochmal entfremdete andere Grafiken von unserer Doku. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Und jetzt werden wir eigentlich sozusagen am Ende unserer Erfahrungswerte gelangt. Aber ich habe wieder eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Wir zwei haben ja eigentlich verschiedene Krankheitsbilder, also zwei verschiedene Diagnosen. Und bei dir in der Therapie ging es aber auch viel um Sorgen, um Vermeidung vermeiden und also natürlich auch andere Sachen. Aber also findest du, ich meine, gut, du hast ja bei meiner Erzählung auch noch gesagt, das habe ich auch verwendet. Findest du, dass es trotzdem auch bei uns in unseren Erfahrungen einen bestimmten Unterschied gibt? Weil ich hatte auch, während du es so erzählt hast, dachte ich immer so, okay, in so einer ähnlichen Abwandlung habe ich das vielleicht auch mal gemacht.
Also ich finde, wir haben sehr ähnliche Sachen gemacht und ich glaube, das ist einfach zurückzuführen auf die Verhaltenstherapie. Und die Sachen werden einfach in anderen Settings angewendet und für verschiedene Krankheitsbilder, aber treffen halt dementsprechend einfach komplett auf, also sehr viele Krankheitsbilder zu, weißt du? Also
ich glaube auch, dass Zwangsstörungen, Angststörungen relativ, ohne dass ich jetzt hier ein Arzt bin, ähnlich sind. Also auch dieses Sorgen machen, katastrophisieren. Bei dir sind es dann Phobien, bei mir sind es Ängste, Erwartungsangst. Also ich glaube, wahrscheinlich gibt sich das schon mehr die Hand als, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Vergleichskrankheit, aber wahrscheinlich gibt es welche, die sind komplett nicht miteinander vergleichbar.
Ja, genau. Und deswegen wollen wir auch wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, das müssen wir nochmal gucken, ein Interview machen über Gruppentherapie. Weil da sind, glaube ich, ganz, ganz andere Sachen, die da besprochen werden oder ganz andere Arten. Und das fand ich sehr interessant, da mal drüber zu sprechen und da mal eine Freundin von uns einzuladen, die mal erzählt, wie für sie eine Gruppentherapie ist, weil sie sich da gerade in einer befindet. Und das finde ich super spannend.
Ich habe übrigens aber auch noch jemanden kennengelernt, die hat auch eine Gruppentherapie gemacht. Vielleicht kann ich mal gucken, ob ich da vorab noch mal Insights bekomme. Und das können wir vielleicht dann mitbringen in das Interview mit unserer Freundin. Weil, also ich bin ganz ehrlich, für mich wäre es halt nix. Weil ich wahrscheinlich die Probleme anderer aufsaugen würde und gucke, wie man sie lösen kann.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich habe auch davor noch nie jemanden gekannt, deswegen fand ich das sehr spannend zu hören von ihr, wie das abläuft, wenn du, weil für mich war selbst 50 Minuten für mich persönlich immer viel zu kurz und dann denke ich, wenn ich das so teilen muss mit irgendwem und ich bin immer so ein Mensch, will eigentlich dann auch direkt was sagen und dann so, warte mal, ich habe da noch was und so. Und wenn ich mich dann voll so zusammenreißen muss, so, ja, okay, irgendwie habe ich heute nur 5 Minuten geredet und weiß ich nicht, aber es ist, deswegen ist es ja spannend und auch, gibt ja verschiedene Sachen, finde ich voll cool.
Ja.
Aber wir hoffen auch, dass euch die Folge heute irgendwie einen riesen Einblick wahrscheinlich gegeben hat an einen bunten Blumenstrauß an Methoden, Tipps, Tricks hoffentlich und sagt uns mal gerne Bescheid, wie ihr das fandet oder ob ihr noch mehr hören wollt, weil ich glaube, es gibt noch ganz viel mehr Modelle, über die wir auch mal reden können.
Yes. Und dazu habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.